Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Mit Johannes Nichelmann. Schön, dass Sie da sind. Einen Tag vor Weihnachten werden wir viel über Filme und Serien sprechen. Vielleicht ist da ja auch was für Ihre Feiertagsplanung mit dabei. Zum Beispiel der neue Pixar-Animationsfilm oder eine Serie, die das Leben hinter den Kulissen des Broadway zeigt. Erinnern Sie sich noch an diesen Film hier?
Was denn für eine Superfete?
Eine Fete? Keine Superfete.
Dreams are my reality.
Ist es wegen Mathieu?
Und bei dir? Wegen Mama.
Also dann, viel Vergnügen.
Und ruf sofort an, falls eine...
Nun wollen wir mal nicht übertreiben, das ist eine Party, kein Stierkampf.
Ein Ausschnitt aus dem Filmklassiker La Boom, der so ziemlich genau vor 40 Jahren ins Kino kam. Die Rolle des Vaters spielte Claude Bresseur. Und in den deutschen Nachrufen, die gestern schnell verfasst wurden, da hieß es nur, der Vater aus La Boom und der grantelnde Opa aus Frühstück mit Monsieur Henri sei im Alter von 84 Jahren gestorben. Dabei spielte Claude Bresseur in weit über 100 Filmen mit, arbeitete auch mit Regisseuren wie Jean-Luc Godard, Jean Renoir oder Marcel Ophüls, um nur einige zu nennen. Und er spielte auch an der Seite von Schauspielerinnen wie Sophie Marceau oder auch Brigitte Bardot und Romy Schneider. Jörg Taschmann. In Frankreich gehörte er zu den großen Schauspielern, kam aus einer Schauspielerfamilie. Was machte ihn denn aus?
Ja, man muss vielleicht mal kurz seine Eltern erwähnen. Also die Mutter Odette Joyeux war eine Schauspielerin und dann war eben der Sohn von Pierre Brasseur, der in Frankreich wirklich sehr bekannt war, zum Beispiel in Klassikern wie Die Kinder des Olymp oder Hafen im Nebel mitspielte. Und schon als junger Mann hat er in einem wichtigen Film mitgespielt, der heißt Der Korporal in der Schlinge, wurde 1961 in Wien und Paris gedreht und ist die Geschichte eines französischen Korporals in deutscher Kriegsgefangenschaft im Zweiten Weltkrieg, der immer wieder Fluchtversuche unternimmt. Gespielt von Jean-Pierre Cassel. Und der junge Claude Brasseur spielte da die Figur des Pater oder Papa. Und obwohl das ein Film war, der 62 sogar auf der Berlinale lief und mit deutschen Schauspielern wie O.E. Hasse besetzt war, kam der nie in die deutschen Kinos und wurde erst 1979 erstmals im WDR gezeigt. Dabei führte der große Jean Renoir Regie. Das amerikanische Remake Gesprengte Ketten mit Steve McQueen dagegen kennt nun jeder. Und weiter in der Karriere des jungen Claude Brasseur, sind eben Filme der Nouvelle Vague, wie zum Beispiel die Außenseiterbande von Godard. Da gibt es diese ganz berühmte, schöne Tanzszene in einem Café, wo sie zu dritt tanzen und er hat diesen Pullover an mit den Carrés. Und Brasseur war aber vor allen Dingen seit den 70er Jahren auch in Frankreich ein äußerst populärer Schauspieler. Allein 17 seiner Filme erreichten in Frankreich mehr als 2 Millionen Zuschauer.
Von diesen vielen Filmen, was würden Sie sagen, waren rückblickend seine wichtigsten Rollen?
Also in Frankreich ist er sehr populär geworden für Der Polizeikrieg. Da hat er sogar 1980 den César als bester Hauptdarsteller gewonnen. Es ist eine seiner wenigen Hauptrollen, die er gespielt hat. Da geht es um zwei rivalisierende Polizisten, die einen Gangster jagen. Dann hat er 2-mal an der Seite von Romy Schneider gespielt in Die Bankiersfrau und dann vor allem in Claude Sautet's Eine einfache Geschichte. Und dort macht die von Romy Schneider gespielte Modedesignerin in einem Café Schluss mit ihm. Er spielt ihren Liebhaber und reagiert sehr gereizt und da hören wir dann mal herein.
Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que je n'ai plus envie qu'on vive ensemble.
Qu'est-ce qu'on fait? Écoute, on est là dans un café et tu dis quand même que t'es fatigué, moi aussi. Je suis très fatigué, très. Alors, c'est pas n'importe quoi, on n'est pas n'importe qui. Et on commence à s'envoyer des lettres maintenant.
Ein französischer O-Ton und dann die nächste Frage. Warum kennt man ihn in Deutschland in erster Linie nur aus Komödien?
Ich glaube, das liegt in erster Linie daran, wie wir in Deutschland französische Filme rezipieren und französische Krimis beispielsweise, wie der Polizeikrieg, aber auch Gesellschaftsdramen aus Frankreich sind nun mal hier in Deutschland weit weniger populär als französische Komödien. Das geht irgendwie immer so am besten. Und das liegt einfach auch so ein bisschen an unserer mangelnden Kinokultur, finde ich. Wir haben auch nicht dieses Starsystem. Wir kennen eben auch aus Frankreich gerade mal Delon oder Sophie Marceau oder Juliette Binoche. Und das war es dann schon. Und Deneuve hat natürlich auch, aber andere werden hier in Deutschland nicht wahrgenommen, vor allen Dingen nicht Leute, die oft Nebenrollen gespielt haben. Und er war gut in Komödien. Und hier ist nochmal ein Original aus dem letzten Erfolg, Frühstück mit Monsieur Henri. Da macht er als grantelnder Vermieter seiner jungen Untermieterin klar, sie darf keinen Freund haben und auch nicht seine Hausschuhe tragen. Und zu zweit zusammenzuleben sei schon sehr, sehr viel verlangt.
Votre dossier est retenu.
Oh, merci de m'avoir choisi. C'est la première fois de ma vie que le destin me donne un petit coup de pouce.
Le destin, c'est une tartine de merde. C'est pas mes chaussons que vous avez aux pieds.
Vous gênez pas, surtout.
J'ai pas le droit d'avoir un petit ami.
Non, personne. Faut des règles pour vivre en communauté.
Mais on serait que deux.
Ça me semble déjà énorme.
Zum Tod des Schauspielers Claude Brasseur. Er starb gestern im Alter von 84 Jahren. Welche Rolle spielt Salami-Pizza im Leben nach dem Tod? Das ist eine Frage, die sich der neue Pixar-Film Soul stellt. Aber eigentlich geht es natürlich um viel größere Themen, wie zum Beispiel Religion oder Race. Das kalifornische Animationsstudio hat ja schon in den vergangenen Jahrzehnten mit Produktionen wie Toy Story, Cars, Oben oder Findet Nemo ein weltweites Publikum begeistert. Jetzt ist die Frage, ob Soul, der neue Film, in dieser Tradition steht. Jenny Zürcher hat den Film schon geschaut. Hallo.
Hallo.
Der Titel Soul, Seele klingt ja religiös, er klingt riesig. Was ist das genau für eine Geschichte?
Ja, mit Soul-Musik hat es jedenfalls nichts zu tun, sondern mit Jazz. Und es fängt auch sehr hübsch an. Einem mittelalten New Yorker Musiklehrer und passionierten Jazz-Fan und Pianisten, der auch noch Bandleader einer ganz schlimm vor sich hinschrabbelnden Schulband ist, dem steht plötzlich der Job seines Lebens ins Haus, weil eine ganz tolle und von ihm sehr verehrte Saxophonistin einen Pianisten sucht, der sie bei den Gigs da in der Jazzszene begleitet. Und gerade als der erste Auftritt ansteht, verunglückt der Protagonist, Joe heißt er, schwer, findet sich dann aber in einer Art, als eine Art ätherische Flocke mit Brille in so einem Zwischenreich zwischen Leben und Tod wieder. Das ist dann auch, sieht dann auch ästhetisch ganz anders aus als die Welt vorher im lauten New York. Und Joe weigert sich nun, weiter ins richtige Jenseits, also in The Great Beyond zu gehen, wo er eigentlich hin soll, und flüchtet ins Vorseits, The Great Before. Das ist so ein imaginärer Ort, an dem die Seelen, also die Souls, erst entstehen und ihre jeweiligen besonderen späteren Charaktermerkmale, Eigenschaften oder Leidenschaften bekommen, bevor sie dann in die menschlichen Körper fahren. Das ist übrigens ein Glaubenskonzept aus dem antiken Griechenland, und auch im Islam kennt man das, im Christentum weniger. Wir können ja mal in den Trailer reinhören.
Fragst du dich auch manchmal, wieso du so bist, wie du bist? Hier im Davorseits erhalten alle Seelen ihre individuelle Persönlichkeit, bevor sie auf die Erde kommen. Mentoren wie ich helfen ihnen auf der Suche nach ihrer Berufung. Aber das Problem ist, ich dürfte gar nicht hier sein. Wir sind nur kurz auf diesem Planeten. Entdecke dein Ich, dein tolles, brillantes Ich.
Keine Sorge, denen geht's gut. Man kann hier keine Seele zerstören.
Ja, das ist also ein Ausschnitt aus dem Vorseits, und Joe lernt dann da diese Seele 22 kennen, so heißt die. Das ist eine Seele, die sich noch nicht vermitteln ließ, weil sie einfach keine dieser Merkmale gut findet. Die ist von allem gelangweilt, und dann durch einen Zufall und mit Hilfe eines Hippies, der sich um verlorene Seelen kümmert, verschlägt es die beiden aber dann zusammen auf die Erde, aber in die falschen Körper. 22 landet in Joes Körper, der im Koma im Krankenhaus liegt, und Joes Geist oder Joes Seele landet in einer Therapiekatze, die da zufällig in der Nähe gerade herumschnurrt. So kann man sich vorstellen, dass es Kuddelmuddel gibt, denn Joe will ja unbedingt seinen Gig spielen, und 22 wollte gar nicht die echte Welt kennenlernen und kennt sich mit Menschenkörpern und der Haptik und mit Sinneseindrücken wie Salami-Pizza auch gar nicht aus.
Dieser Joe ist Lehrer, das haben Sie eben gesagt, der liebt Jazz, das ist ja jetzt keine Mainstream-Musik. Wie schafft es denn Pixar trotzdem, die Musik so zu erzählen, dass eben auch das breite Publikum Zugang zu Sound und letztlich auch zu dieser Figur dadurch bekommt?
Ja, Jazz ist ja nur die Musik, um die es am Anfang geht, und in der echten Welt. Für die jenseitigen Welten haben die Komponisten Atticus Ross und Trent Reznor, von denen man ja gerade ganz viel hört, die haben die Musik für Waves und für Gone Girl gemacht zum Beispiel. Mhm. Die beiden haben für das große Bevor so einen elektronischen, sphärischen, quasi schwerelosen Score komponiert, der diese beiden Welten wirklich auch gut unterscheidet. Und Musik ist ja auch nur ein Beispiel für eine der genannten Leidenschaften. In der Story mit ihren vielen grundsätzlichen Sinnfragen, da steckt schon sehr viel Philosophisches drin. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Wer bin ich? Ja. Allerdings läuft das alles schnell vorbei. Es geht tatsächlich eigentlich mehr um Effekte, mehr um die Gags, die auch im Vorseits zum Beispiel durch die im Original Cockney sprechenden Mentoren und niedliche, kleine, erbsenartige Seelen gerissen werden, als um die Auseinandersetzung mit der Frage nach dem Sinn des Lebens. Die Schauwerte dieser quietschbunten, fantastischen Umgebung, die überwiegen.
Pixar glänzte ja in der Vergangenheit vor allem eben mit perfekten Animationen. Wie hat die Bilderwelt insgesamt in Soul auf Sie gewirkt?
Ja, die Animationen sind wirklich wieder sagenhaft in beiden Welten, also in The Great Before oder im Vorseits, da sind diese Mentoren, die Joe und 22 helfen, das sind quasi Picasso-artige oder kubistische Silhouetten, die durchscheinend sind, da ist eh alles hell und knallig, und in der echten Welt sieht man eben die staubige Großstadt. Allerdings muss ich sagen, dass ich auch enorm viele Referenzen gesehen habe, vor allem natürlich die Ästhetik und auch die inhaltliche Spiritualität der Miyazaki-Filme aus dem japanischen Ghibli-Studio. Da wurde also wahnsinnig viel abgekupfert auf unterschiedliche unterschiedlichen Ebenen. Dann erinnern sich die nicht mehr ganz so Blutjungen unter uns vielleicht noch an La Linea, dieses keifende italienische Cartoon-Männchen, das nur aus einer sich bewegenden, also aus einer sich bewegenden Linie bestand. Und auch das haben die Soulmacher abgekupfert oder von mir aus adaptiert bzw. sich inspirieren lassen. Und auch die Story, muss ich sagen, ist ziemlich zusammenkopiert, eben von Ghibli-Filmen oder aus Coco. Das ist auch eine Pixar-Geschichte, die zwischen Leben und Tod spielt. Und auch aus Plot-Ideen und Filmen wie Switch oder Was Frauen wollen. Diese Prämisse, dass die beiden Protagonisten im falschen Körper stecken und damit zu kämpfen haben. Soul hat also trotz allem animierten Zinnober keine wirklich originäre und auch nicht wirklich eine originelle Geschichte.
Der Film kommt übermorgen raus, am ersten Weihnachtsfeiertag. Ist das denn jetzt auch der perfekte Weihnachtsfilm für die Familie trotz allem?
Also für mich nicht richtig. Ich finde den etwas überladen durch diese gemopsten Ideen. Der wirkt eigentlich fast wie zwei Filme in einem. Ich liebe ja, wenn Kinder- oder Familienfilme auf mehreren Ebenen funktionieren. Also wenn Gags oder Ideen dabei sind, die kleine Kinder verstehen und auch Gags und Ideen für Ältere oder für Erwachsene. Wie bei dem großartigen Alles steht Kopf von Pixar oder der durchweg überzeugenden Toy Story-Reihe, in der die Figuren immer sehr nachvollziehbare Ziele haben. Also nach was streben, was man ihnen glaubt. Bei Soul ist das Ziel oder der Konflikt des Protagonisten und damit auch die Heldenreise, die er bei Kinderfilmen das Grundmuster bildet, das ist nicht deutlich. Was soll er lernen? Was will er erreichen? Es geht ihm am Anfang schon ganz gut. Er lernt dann was über das Jenseits. Ich will jetzt auch nicht spoilern, aber zum Schluss geht es ihm eben auch ganz gut. Und das Streben von 22, dieser etwas anstrengenden, gelangweilten Seele, ist ein sehr, sehr viel zu kleines Motiv. Aber noch was nebenbei. 22 wird im Original von der tollen Comedian Tina Fey gesprochen. Und Jamie Foxx spricht Joe. Das gibt dann eben nebenbei so eine ganz subtile Gender- und Hautfarben-Konnotation, weil die weiße Frauenstimme aus dem schwarzen Männerkörper kommt. Aber wie gesagt, das konstatiert man eher, als dass es benutzt wird. Darum das Fazit, also trotz vieler positiver Aspekte würde ich empfehlen, sich, wenn man schon Weihnachten Zeit zum gemeinsamen Film gucken hat, lieber nochmal Toy Story 1 oder 3 anzuschauen. Der ist unfassbar gut, finde ich. Oder Alles steht Kopf oder Oben. Denn Soul ist toll gemacht. Aber ich finde, was ihm fehlt, ist tatsächlich der dramaturgische Soul.
Soul, der neue Animationsfilm von Pixar, erscheint aus bekannten Gründen nicht im Kino, sondern auf Disney Plus. Übermorgen am 25. Dezember ist es dann soweit. Noch einmal schlafen, dann ist Heiligabend und damit Weihnachten. Und Weihnachten, das ist ja wohl das Fest der Liebe. Aber das mit der Liebe ist natürlich auch sehr kompliziert, in guten wie in schlechten Tagen. Bob Fosse und Gwen Worden, die hätten über ihre Beziehung vermutlich ein Musical schreiben können. Das Paar brachte in den 60er und 70er Jahren die Broadway-Welt zum Glitzern. Sie haben berühmte Aufführungen von Stücken wie Cabaret oder Chicago gemeinsam entwickelt. Er war nämlich Choreograf, sie Tänzerin. Ab morgen zeigt Sky eine Miniserie über die beiden und meine Kollegin Maren Hafke, die hat die schon geschaut. Worum geht's denn genau?
Bob Fosse und Gwen Worden, die in der Serie von Sam Rockwell und Michelle Williams verkörpert werden, das sind ja Theaterlegenden. Die waren verheiratet und spannungsreich war ihre Ehe allemal. Dennoch haben sie auch nach dem Ende ihrer Liebesbeziehung eine künstlerische Zusammenarbeit fortgesetzt. Und es ist der Fakt dieser künstlerischen Zusammenarbeit, den die Serie sehr betont. Sie nimmt damit so eine Art Intervention vor, denn der Ruhm der beiden Künstlerpersönlichkeiten war in der öffentlichen Wahrnehmung bislang nicht gleichmäßig verteilt. Das heißt, es war vor allem der Choreograf und Regisseur Bob Fosse, dem Retrospektiven gewidmet wurden und Biografien, der als ein Genie in die Geschichte eingegangen ist, während Gwen Worden als Tänzerin und Schauspielerin vor allem als eine Art ausführende Kraft gesehen wurde und die dann später als seine Nachlassverwalterin auftrat. Tatsächlich war Worden maßgeblich am kreativen Entscheidungsprozess in diversen Produktionen von Bob Fosse beteiligt, ohne dass das bisher zur Abbildung gekommen wäre. Das heißt, Worden war tatsächlich maßgeblich am kreativen Entscheidungsprozess in diversen Produktionen Fosses beteiligt, ohne dass dies bisher irgendwie zur Abbildung gekommen wäre. Fosse Worden beruht in Teilen auf einer Biografie, die verfasst war vom Autor Sam Wasson und die hieß einfach nur Fosse. Dabei hat Bob Fosse seine Stücke und Filme eben nicht alleine umgesetzt und das konnte er oft auch gar nicht, weil er Zeit seines Lebens mit Alkohol und Drogensucht gekämpft hat und immer wieder Zusammenbrüche erlitt und in Sackgassen sich manövrierte.
Worden, seine Frau oder Ex-Frau, Freundin, hat ihm dann also geholfen, ist ihm zur Seite gesprungen. Wie ist sie denn mit dieser sehr undankbaren und vermutlich ja auch sehr erschöpfenden Rolle zurechtgekommen?
Geduldig und durchaus pragmatisch. Das ist in Teilen gar nicht einfach anzusehen. Wir erleben Fosse schon auch als einen talentierten Künstler, vor allem erleben wir ihn aber menschlich als totale Null. Rockwell spielt ihn als einen schwachen, passiv-aggressiven Mann, der Augenkontakt meidet und Beleidigungen vor sich hin murmelt, als so einen narzisstischen, sehr leicht kränkbaren Bully, der die Menschen in seiner Umgebung sämtlich ausbeutet, manipuliert und vor allem die Frauen in seinem Leben wirklich mit ausgesuchter Grausamkeit behandelt. Dabei wird diese Grausamkeit, und das ist eine interessante Beobachtung der Serie, zum Teil direkt darauf zurückgeführt, dass Fosse weiß, dass er das ohne Worden nicht geschafft hätte. Das heißt, er bestraft die Frauen, die ihn aufbauen und die ihn retten, weil er das nicht erträgt, dass er sie braucht. Das ist, wie gesagt, interessant zu beobachten und es ist ein wichtiges und notwendiges Korrektiv an dem immer noch sehr, sehr verbreiteten Narrativ des heroischen Einzelkünstlers. Die Serie macht hier Arbeit sichtbar, die historisch oft verunsichtbar wurde und wird. Zum Anschauen ist das, zumal über die Länge der Serie, bisweilen etwas stressig.
Warum ist es stressig?
Ganz ehrlich, es gab Momente, in denen ich den Bildschirm am liebsten mit Bratäpfeln beworfen hätte. Nicht, weil die Show schlecht gemacht wäre, sondern weil das, was sie zeigt, so frustrierend ist. Immer wieder verhält sich Fosse absolut rücksichtslos und wirklich missbräuchlich. Immer wieder kommt er damit durch. Er richtet immensen Schaden an bei seinen Mitmenschen, darunter im Leben seiner Tochter, wofür er nie die Verantwortung übernimmt. Dann erhält er Preise, Oscars, Emmys, Tonys, bekommt jede denkbare Art der Anerkennung, versinkt trotzdem im Selbstmitleid und lässt dann wieder andere dafür leiden. Und dann geht es wieder von vorne los. Das heißt, es ist repetitiv und die Serie gibt ihm sehr viel Raum. Verdons Seite hingegen kommt vergleichsweise kurz. Das ist schade, weil Michelle Williams' Performance das eigentliche Highlight der Show ist. Das ist eine wahre Freude, ihr zuzusehen. Und man kann es echt als Versagen der Serie ansehen, dass sie trotz ihres erklärten Zieles, ein Gegengewicht zu Fosses Perspektive zu schaffen, Verdon in den Hintergrund verschiebt und aus der eigentlich komplizierten Künstlerinnenbeziehung einmal mehr die nicht jetzt völlig neue Geschichte des gequälten, aber genialen Mannes und seiner leidenden Ehefrau zu machen.
Michelle Williams hat ja für ihre Darstellung den Golden Globe und den Emmy bekommen, ihrer Meinung nach gerechtfertigt?
Michelle Williams ist schlicht umwerfend gut als Gwen Verdon. Sie hat ihre Preise mehr als verdient. Denn sie spielt ja eine Frau, die ihr Leben lang auf der Bühne stand, ganz selbstverständlich immer für ein mitgedachtes Publikum spricht. Und sie stattet das mit so einer Zartheit aus und eben mit Rückgrat und Pragmatismus. Denn Verdon ist ja nicht weniger eitel als Fosse. Die leben beide für den Applaus und beide sind von dem Wunsch beherrscht und getrieben, von jedem Menschen auf der ganzen Welt geliebt und bewundert zu werden. Und Verdon ist natürlich auch nicht weniger Künstlerin als Fosse. Im Gegenteil, wir lernen sie als eine Meisterin ihres Fachs kennen, die ihre Materie sehr virtuos beherrscht. Aber bei allem Ehrgeiz ist Verdon realistischer als ihr Mann und muss das sein, weil sie sich das schlicht nicht leisten kann, überall Scherben zu hinterlassen, die andere dann auflesen müssen. Diese Tatsache, dass Verdon als Frau in so einem System operiert, das es ihr nicht erlaubt, Autorschaft für ihre Arbeit zu beanspruchen, dass sie dazu zwingt, Demütigungen zu ertragen und zwar ohne Widerspruch, während ihr Mann quasi Demütigungen aushändigen kann, ohne Widerspruch erwarten zu müssen, das ist so der schmerzhafte Kern dieser Geschichte eigentlich. Und das wird als eine Spannung durchaus benannt, aber nicht aufgelöst. Und in dieser ungleichen Perspektivierung der beiden Figuren im Grunde genommen auch noch fortgesetzt. Das fällt vor allem auf, weil diese Serie 2018 und 2019 produziert wurde und also nach der MeToo-Bewegung produziert.
Ihr Fazit, kann man diese Serie trotz der Unwägbarkeiten, die Sie schon genannt haben, empfehlen? Ist das was für die Feiertage jetzt?
Ach, man kann das schon schauen. Ich denke, man nimmt die Serie am besten als einen Ausgangspunkt dafür, um sich dann selber mit der Kunst der benannten Künstlerin auseinanderzusetzen. Um die Filme dann zu schauen von Gwen Verdon, von der fantastischen Anne Ryan King, die gestorben ist diesen Monat, von Liza Minnelli und Chita Rivera. Schauen Sie sich das an, Cabaret, All That Jazz. Oder sehen Sie sich die Nummern bei YouTube an. Im Wissen darum einfach, dass das nicht nur Marionetten genialer Strippenzieher sind, diese Tänzerinnen, sondern selber Künstlerinnen.
Viele Tipps von Maren Hafke. Fosse und Verdon zu sehen ab morgen auf Sky. Und alle unsere Tipps aus dieser Sendung finden Sie auch in der DLF-Audiothek, unserer Smartphone-App oder auf deutschlandfunkkultur.de. Die Corona-Krise, die macht ja gerade ganz deutlich, wo die Schwächen unseres Systems liegen, auch in der Kinowelt. Und davon, dass die Lichtspielhäuser nämlich nicht erst durch das Virus ins Wanken geraten sind, erzählt Christian Berndt jetzt in seinem Rückblick auf das Kinojahr 2020.
Das ist die wahre Magie des Films.
Action!
Don, Blitz, Blut, Feuer, Religion.
Alles in einem Film.
Mank von David Fincher ist eine filmische Hommage an Citizen Kane. Der Film läuft aber derzeit nicht im Kino, wo er hingehört, sondern bei Netflix. Laut Lars-Henrik Gass, dem Festivalleiter der Kurzfilmtage Oberhausen, bestätigt Mank einen Trend des Pandemiejahres.
Wir alle haben nicht damit gerechnet, dass der Einbruch so groß würde in diesem Jahr, dass der Vorsprung der Streamingdienste jetzt so exorbitant ist, dass hier wirklich ein historischer Weichenwechsel eingeleitet wurde. Und das ist auch nicht mehr umkehrbar.
Aber an dem Umbruch 2020, sagt Gass, ist nicht nur das Coronavirus schuld.
Die Gefahr besteht jetzt darin, dass wir uns vormachen, dass Corona die Krise sei für das Kino. Corona ist aber nur die Verstärkung dieser Krise. Wir hatten schon 2018 einen Einbruch bei den Kinobesuchen im zweistelligen Millionenbereich. Also das ist etwas, das seit Jahren vor sich geht.
Aber das Jahr 2020 habe trotz allem auch Chancen eröffnet. Wie viele andere Festivals fanden auch die diesjährigen Kurzfilmtage online statt. Und damit könne man weltweit Leute erreichen, die normalerweise kein Festival besuchen wollen oder können.
Es gibt ein altes Motto unseres Gründers Hilmar Hoffmann, das lautete Weg zum Nachbarn. Und dieser Weg zum Nachbarn ist doch genau das, was wir durch die Digitalisierung nun wirklich erreichen können. Ich finde es faszinierend, dieses demokratische Potenzial über die Digitalisierung zu durchdenken.
Online sei nicht Ersatz, aber eine wertvolle Ergänzung fürs Kino. Auch die Vorstandsvorsitzende des Hauptverbandes Deutscher Filmtheater, Christine Berg, sieht 2020 als Zeitenwende fürs Kino.
Im Moment sieht es ganz danach aus, dass es viel größer ist als das, was wir je hatten. Egal, ob wir einen Weltkrieg hatten, ob wir Einführung des Fernsehens, DVD hatten. Aber das, was im Moment in den letzten 8 Monaten passiert ist, verändert auch die Kinolandschaft ganz enorm.
Viele befürchten ein Kinosterben in den nächsten Jahren. Eine positive Erfahrung der Corona-Zeit sei die Treue des Stammpublikums gewesen, sagt Christine Berg. Aber auch sie meint, dass die dramatischen Veränderungen dieses Jahr nicht nur Corona geschuldet sind.
Die Exklusivität, also das Kinofenster, das war schon im Vormarsch. Dass die Zeit, in der ein Film nur im Kino gezeigt wird, daran wurde schon in den letzten Jahren gerüttelt. Und Corona beschleunigt das jetzt.
In Hollywood fallen die Kinofenster gerade dramatisch. Auch deshalb müsse man sich in Europa stärker vom US-Kino lösen.
Wir müssen sehen, dass wir uns auch auf unsere eigenen Werte wieder besinnen, und zwar auf unsere eigenen Filme, weil wir natürlich gemerkt haben, sobald Amerika ausfällt als Abspielstätte, fallen uns auch die großen amerikanischen Blockbuster weg. Und damit sind wir in einer Abhängigkeit, von der müssen wir uns mehr befreien.
2020 hat in der Kinowelt alte Gewissheiten beseitigt. Aber Ideen für die Zukunft des Kinos gibt es viele. Vom Filmtheater als mobilem Festivalraum bis zur Renaissance luxuriöser Kinopaläste.
Für alle, die es sich dann leisten können. Unser Blick auf das Corona-Kinojahr 2020. Es gibt so viel Musik auf dieser Welt. Und damit die wichtigsten Werke nicht untergehen, haben wir Paul Paulun.
Fundstück.
Eine bunt erleuchtete Jukebox hatte Laurie Anderson im Januar 1977 in der New Yorker Holly Solomon Galerie aufgestellt. Der Automat war mit 24 kurzen Geschichten und Gedichten der Avantgarde-Künstlerin bestückt. Für einen Obolus von 25 Cent ließ sich eines der Stücke abspielen. Die Erzählweise der Arbeiten wirkt oft träumerisch und absurd und beruht auf Andersons Abneigung gegenüber traditionellen Erzählformen. Mit dem Stück Sch thematisiert sie ein verbindendes Element verschiedener Sprachen.
Swedish, Yiddish,
bin ich.
Unser Fundstück 197, Laurie Anderson.